Open Court, das Update. Man muss dazu sagen, das ist die Final Edition. Wir stehen im Finale und zwar gegen Ulm. Aber bevor wir über Basketball sprechen, wollen wir über schönes Wetter reden, über die Playoffs ein bisschen und natürlich über Campingplätze. Jens, was verbindest du mit einem Campingplatz?
Ja, gut, das Wichtigste bei einem Campingplatz ist, glaube ich, eine gescheite Toilette, oder?
Da können wir denn unseren Experten direkt mal fragen. Basti Doric, schönen guten Morgen. Bei dir scheint die Sonne, sehen wir. An welchem Campingplatz bist du aktuell?
Ein bisschen Schleichwerbung. Ich hoffe, dann kriege ich die letzte Nacht umsonst. Ich bin hier am Camping Vogelsang in Südtirol. Schlanders im Finchgau. Wahnsinn.
Wie sind Leute, brutal. Wie sind die brutal. Toiletten? Die Toiletten?
1A. Wirklich 1A. Wahnsinn. Also jetzt nimmer, weil ich war schon drauf, aber wirklich 1A.
Wenn du jetzt gerade nicht am Campingplatz wärst, wie geht's dir sonst so und was treibst du denn so? Du bist ja Gott sei Dank in der Basketballwelt unterwegs. Die Basketballliebhaber wissen das natürlich.
Mir geht's erstmal blendend, weil ich natürlich im Urlaub bin. Und sonst, ja, Steffen, wir haben uns ja auch das ein oder andere Mal jetzt schon diese Saison gesehen. Ich bin ja hauptamtlich bei uns im Nachwuchs in Nürnberg aktiv. Nebenher ein bisschen bei deinen als Experte und ja, das macht natürlich viel Spaß und ich freue mich schon auch als Experte jetzt in den Finals einmal einen Einsatz zu bekommen.
Welches Spiel darfst du denn machen?
Spiel 2 in Ulm.
Aha, du traust dich eigentlich nicht nach, oder die schicken dich gar nicht mehr nach München, ne?
Die schicken mich nicht nach München, weil weißt du, Heiko hat so einen geilen Anzug. Der nur passt Heiko besser. Wird in den SAP-Garten gelassen.
Absolut. Du, dann hast du wahrscheinlich auch so ein bisschen die Halbfinalserie Bayern-Heidelberg verfolgt. Kurzer Take dazu aus deiner Sicht.
Ja, erstmal muss man ja, denke ich, wirklich Heidelberg gratulieren zu einer brutalen Saison. Ich finde sehr inspirierend, wie die es geschafft haben, wirklich auch mit so viel Verletzungsproblemen so eine starke Playoff-Serie, auch Viertelfinalserie zu spielen. Da muss man erstmal den Hut vorziehen und das so, ja, Teambasketball, irgendwie Einsatz, Team Chemistry am Ende schon belohnt wird. Auch wenn es natürlich dann am Ende gegen die favorisierten Münchner nicht reicht, aber da muss man erstmal, denke ich, gratulieren. Und ich denke, man hat schon auch das ein oder andere Mal gesehen, dass schon auch der FC Bayern immer mit 100% spielen muss, sonst wird es ja gegen jeden schwierig. Und ich denke, das ist so der Take, den man da irgendwie mit rausnehmen muss aus dieser Serie, weil jetzt wird es sicherlich nicht einfacher gegen Ulm.
Ich meine, du als Experte kannst uns jetzt ja mal das Spiel 1 der Bayern einordnen. Nach 8 Tagen Pause, war das arrogant? War es einfach ein bisschen keine Beine gehabt? War das Heidelberg, die extrem gut getroffen haben? Was ist deine Meinung?
Ja, wahrscheinlich ist es so eine Mischung, ne? Also das ist ja immer die große Diskussion, geht man irgendwie mit Rhythmus in so eine Serie oder ausgeruht? Am Ende liegt die Wahrheit, glaube ich, immer darin, wie das erste Spiel dann ausgeht. Arroganz würde ich jetzt nicht nennen, aber ich habe schon das Gefühl, und das war ja nicht nur Spiel 1, sondern auch phasenweise in den anderen Spielen so, dass man es vielleicht nicht konstant immer schafft, den Druck hochzuhalten, ja, und sich selber so hundertprozentig zu pushen, dass man einfach 40 Minuten durchmarschiert. Und von daher war wahrscheinlich diese Niederlage, kam vielleicht schon so zum richtigen Zeitpunkt, wo es dann sicherlich auch mal so ein bisschen gekracht hat, vielleicht auch in der Kabine, vielleicht auch, dass die Führungsspieler mal gesagt haben, hey Leute, wir können so nicht auftreten. Und man hat ja dann schon in den anderen Spielen, vor allem in Spiel 2 und 3, schon so ein bisschen anderes Gesicht gezeigt, ne?
Ja, da gebe ich dir 100% recht, dass es auch mal wichtig ist, ein Spiel in der Playoff-Phase zu verlieren, dass du so einen Hallo-Wach-Effekt hast. Und die Bayern haben eine Reaktion gezeigt, ja, in Spiel 2 und 3, 68 und 61 Punkte nur zugelassen. Also es wird viel über Verteidigung gehen müssen bei den Bayern, auch gegen Ulm, die natürlich sehr, sehr offensiv stark sind. Die scoren über 90 Punkte, wenn sie zu Hause spielen, sind da in 15 Bundesliga-Heimspielen ohne Niederlage. Ganz kurz vielleicht, bevor wir über Bayern-Ulm sprechen, auch nochmal die Serie Ulm gegen Würzburg. Da muss man fast schon auch sagen, ganz großen Respekt an Würzburg. Aber wie die Ulmer ja, mit dem Druck umgegangen sind in Spiel 5, muss man sagen, wenn die 46% von der Drei-Punkte-Linie werfen, Da wartet auf uns eine Mannschaft, die Bock hat, diesen Titel nach 2023 wieder zu gewinnen.
Absolut, das angesprochen. Ich glaube, Ulm ist ja eh auch die beste Mannschaft mit der, oder die beste Drei-Punkte-Mannschaft, zumindest in der Regular Season gewesen, mit der höchsten Prozentzahl. Ich weiß nicht, wie es in den Playoffs ging, glaube ich, so ein bisschen nach unten, aber da haben wir ja einen Analytics-Experten hier sitzen, der das sicherlich weiß. Aber du hast angesprochen, so die Ulmer, man spricht immer viel über die Offensive, aber die können defensiv schon auch ein bisschen was. Konstant machen die Druck auf den Ballführer, und ich am Ende war das für mich schon ausschlaggebend, warum er dann zwar in fünf Spielen, aber warum er die Serie dann gewonnen hat, weil man schon kontinuierlich die Würzburger beackern konnte, und dann war natürlich der Ausfall von Mike Lewis wirklich schwerwiegend vor dem fünften Spiel. Klar, Hut ab, also vor allem, was Hannes Steinbach auch geleistet hat in diesen Playoffs. Echt schade, dass der junge Mann jetzt die BBL verlässt. Ich meine, gut für ihn, gut für sein Bankkonto, dass er jetzt rübergeht ans College. Aber ja, auf jeden Fall war das eine sehr, sehr geile Serie. War für mich auch so ein bisschen zu erwarten, dass es wahrscheinlich über fünf Spiele gibt, weil einfach die Würzburger eine krasse Einstellung haben. Einen unfassbaren Trainer aus meiner Sicht, ja, der einfach immer wieder, wenn du denkst, auch in dieser Serie, wenn du gedacht hast, die Ulmer, die ziehen jetzt in diesem Spiel weg, hat er immer wieder so kleine Veränderungen hinbekommen, wodurch die Würzburger dann dran geblieben sind in den Partien. Und das ist einfach ein sehr, sehr guter Trainer. Und ich glaube, also ich hoffe mal, wir sehen kein so krasses Dreier-Shootout jetzt in der Finalserie. Weil wie viel Dreier habt ihr geblasen in Heidelberg? 48? Habe ich das richtig gelesen?
Ja, es war auch ein Verlängerungsspiel.
Ja, na klar, da kann man schon mal 48 draufrotzen. Ich glaube, das ist NBA Average. Ja, und die Ulmer, die rotzen ja auch gerne. Also es könnte ein Spektakel von der Drei-Punkte-Linie werden. Aber ja, ich bin gespannt, wie man auch schon mit dem Druck, den die Ulmer defensiv geben können, wie man damit umgeht, weil man hat jetzt auch gesehen, Gordy spielt jetzt nicht unbedingt die größte Rotation.
Basti, du hast es angesprochen, ich war gestern in der Halle beim Spiel Ulm gegen Würzburg, und was mir aufgefallen ist, sind die Steals, die die Ulmer immer wieder generieren, und dann gehen die ab wie die Post. Also super aggressiv, super schnell. Karim Jallo, zwei Dunks, Fastbreak-Dunks gehabt, viele And-Ones auch gehabt, mit Macht zum Korb gezogen. Jetzt würde ich gerne wissen, kann ein Basti Doret auch noch mit Macht zum Korb ziehen, und wäre das früher sein Spiel gewesen?
Also ich konnte, glaube ich, noch nie mit Macht zum Korb ziehen, ja, aber was natürlich, was hoffentlich dir auch aufgefallen ist, ich weiß nicht, gegen die Würzburger haben wir die Ulmer versucht, so das Pick and Roll immer nach links zu schicken. Das wäre natürlich auf jeden Fall für mich gut gewesen, weil der Dribble-Pull-Up nach links von der Drei-Punkte-Linie, das war so der hochprozentigste, den ich hatte. Von daher wäre das eher so mein Element gewesen, wo ich hätte punkten können.
Wie schätzt du die Entwicklung von der Liga ein, wenn du es jetzt so siehst, im Sinn von dieser Athletik und dieser Physis über die letzten 10, 15 Jahre?
Ja, es ist schon brutal geworden. Also ich finde, die Ulmer sind eigentlich so ein Paradebeispiel. Das finde ich, sind eine sehr moderne Mannschaft. Ja, du hast mit dem Saraf einen großgewachsenen, starken 18-Jährigen, der wirklich dieses Spiel unter Kontrolle hat. Aber dann auch ein Tobias Jensen, der ein super großer Guard ist, der mir richtig gut gefällt, der defensiv, finde ich, einen exzellenten Job in der ganzen Saison macht. Und dann halt diese langen, großen Spieler, Esengue, dann hast du einen Santos, der gut ein guter Drei-Punkte-Werfer ist. Ich meine, wie athletisch auch Hannes Steinbach in dieser Serie war. Also es ist schon, bin ich schon froh, dass das vielleicht vor 10 Jahren noch anders war.
Du hast angesprochen, die Ulmer, sehr junge Mannschaft, vor allem auf den Schlüsselpositionen. Siehst du da den Vorteil bei den Bayern mit ihrer Erfahrung, die sie haben, dass sie diese Finalserie auch gewinnen können?
Boah, weiß ich nicht, weil ich glaube, ne, wenn du so ein junger Spieler bist, dann bist du vielleicht auch ein bisschen unbekümmert. Wir haben die zwei 18-Jährigen, die kurz vorm NBA-Draft stehen, so. Ich weiß nicht, ob die sich wirklich Gedanken machen, was da gerade passiert. Ja, ein Karim Jallo ist sowieso, ich weiß gar nicht, ob Karim wird wahrscheinlich der älteste Spieler sein. Tommy ist ja verletzt. Der will sowieso immer irgendwie vor allem den Bayern beweisen. Also ich weiß nicht, ob das so ein großer ausschlaggebender Punkt ist. Ich glaube, es ist eher so die Thematik am Ende, schaffen's die Ulmer, diese 5 Spiele, die sie gegen Würzburger zu haben, jetzt irgendwie so aus dem Körper rauszubekommen und in jedem Spiel 40 Minuten Vollgas gegen die Bayern zu gehen. Ja, ich glaube, das ist die Chance, oder das ist das, was sie brauchen. Weil natürlich von der Qualität der einzelnen Spieler der FC Bayern aus meiner Sicht die bessere Mannschaft hat, ja, aber wenn da eben nicht 100% Einsatz und die Konsequenz am Ende auch auf dem Platz landet, dann haben vielleicht die Ulmer da einen kleinen Vorteil, weil sie einfach jung, dynamisch und über ja phasenweise einfach 12 Spieler reinwerfen.
Jens, du als Analyst, gibst du dem recht, was er sagt, oder zählen irgendwelche andere Nummern?
Ja, wie kann ich denn dem deinen Analysten fürs Playoffs-Spiel 2 nicht recht geben? Also Basti hat es natürlich alles hervorragend analysiert. Was mich interessiert ist, als ich gestern in der Halle stand in Ulm, das hat sich so ein bisschen angefühlt wie früher diese Bamberger Halle, richtig Dampf entwickelt. Und jetzt würde mich interessieren, ihr beide als Kapitäne, die eine Mannschaft geführt haben, wie geht man sowas an? Läuft man da mit? Probiert man das Tempo zu kontrollieren? Oder wie kriegt man so eine Halle nicht unter Kontrolle, aber so ein bisschen runtergedämpft? Basti, fang mal an.
Ja, ich finde, die Würzburger haben das im ersten Spiel schon ganz gut hinbekommen. Ich weiß gar nicht. Ich habe schon mal dieses Jahr ein Spiel in Ulm gemacht. Sie haben ja, glaube ich, ein Heimspiel verloren. Ich glaube sogar, bin mir nicht sicher, ob ich das gemacht habe. Aber ich glaube, wenn du das Spiel lange eng hältst, ja, und dann ist schon so die Thematik, dass das Publikum da ein bisschen nachlässt, dass dann vielleicht der ein oder andere Leichtsinnsfehler von so einem jungen Ben Saraf dazukommt. Und dann kommt häufig aus dieser ja wilden Atmosphäre auch dann mal so ein Raunen ins Spiel, ja, und dann denken vielleicht, dass so junge Spieler schon mal drüber nach. Aber und ich glaube, die Bayern haben ja in ganz anderen Atmosphären gespielt. Also die Ulmer Halle ist top, ja, gar keine Frage. Aber wenn du bei Panna spielst, wenn du bei Olympiakos spielst, wenn du bei Partizan, Roter Stern, wenn du in all diesen Hallen spielst, ich glaube, dann interessiert dich die Ulmer Halle, was die Atmosphäre angeht, relativ wenig.
Und ein Stück weit will man das ja auch. Also ich habe das als Spieler geliebt. Wenn man in Hallen spielt, wo es brodelt, wo die Fans so ein bisschen gegen dich sind, die dich ein bisschen beschimpfen und so. Also da geht mir das Herz auf, wenn ich überhaupt darüber spreche. Insofern, ich glaube, da gebe ich dem Basti natürlich auch wieder recht. Also die Bayern sind es gewohnt, unter hitzigen Atmosphären zu spielen. Und als Spieler, als Profi sucht man diese Herausforderungen. Und es geht ja nichts Besseres als in Ulm, Spiele, die 15 Spiele nicht zu Hause verloren haben, solche Spiele zu gewinnen. Und wenn du sagst, Basti, du warst bei der letzten Heimniederlage von Ulm in der Halle, wenn du jetzt am Mittwoch auch wieder da bist in Ulm, das spricht doch alles für den Sieg Bayern, oder nicht?
Das kann man, ey, du bist einfach ein Profi, ja, wie du das da einfädelst, das ist unfassbar.
Ich habe mal gut zugehört.
Aber ey, Steffen, ich weiß, ich bin eigentlich hier der die Fragen beantworten soll, aber ich hätte noch eine Frage an dich, ja, mit auch so einer kleinen Berliner Vergangenheit. Ist eigentlich, das werde ich jetzt häufiger gerade gefragt, ist Ulm Bayern jetzt so, ist es jetzt so das Maß aller Dinge für die nächsten Jahre in der BBL?
Ja, was die nächsten Jahre bringen, weiß ich nicht, aber ich glaube in den letzten Jahren, ich meine, Ulm ist Meister 2023 geworden, hat wieder eine tolle Saison dieses Jahr gespielt, ist hinter uns Zweiter geworden, stehen im Finale. Also muss man schon sagen, dass die Entwicklung der Ulmer schon da ist. Und aber was, sie haben sehr viele junge Talente, die dann auch den Weg suchen nach Amerika, in die USA, MBA, College, was auch immer. Und die müssen schon immer gucken, auch dass sie solche junge Talente finden, um schlagkräftig in der BBL mitzuspielen, und das haben sie in den letzten Jahren geschafft. Und wir hoffen natürlich alle auch, dass Alba Berlin sich wieder fängt, dass da eine schlagkräftige Mannschaft auf die Beine kommen wird. Also was die Zukunft bringt, weiß nicht, ich bin kein Hellseher. Ne?
Naja, ich bin der Meinung, dass die, also ich bin sehr gespannt, ich sag genau das, was du auch sagst. Und man hört ja, dass die Ulmer nächstes Jahr sogar irgendwie mit 3 ganz jungen da an den Start gehen wollen, und dann ist natürlich schon, die müssen natürlich schon auch immer zünden. Sonst kommst du da dann vielleicht auch irgendwann in die Problematiken. Aber bleib mal in hier und jetzt. Ich glaube, jetzt ist die Ulmer Mannschaft richtig geil. Und ich glaube, das wird eine brutale Finalserie.
Also wir halten fest, Steffen Hamann liebt es, wenn alle ihn hassen. Und Basti Doret tippt folgendes Ergebnis auf die Serie Bayern gegen Ulm.
Also diese Tipps, ey.
Über wie viele Spiele geht's? Erstmal.
Über wie viele Spiele geht's? Ich sag, es geht über... Komm, ey, ich hab Bock. Ich sag, es geht auf 5 Spiele. Und am Ende ist es 3-2 für die Bayern.
Also Heimvorteil. Oder gibt's so einen Back-to-Back Auswärtssieg? Oder sagst du, alle Heimspiele werden gewonnen?
Ich glaube, alle Heimspiele werden gewonnen. Ich glaube, die Bayern werden kein Spiel mehr im SAP-Garden verlieren. Dafür, das haben sie jetzt einmal gegen Heidelberg getan und die werden jetzt den Homecourt verteidigen. Aber genauso werden die Ulmer, glaube ich, zu Hause ihre beiden Spiele gewinnen.
Ja, da freuen wir uns auf eine geile Serie. Spiel 1 am Sonntag, 18 Uhr SAP-Garden. Spiel 2 am Mittwoch in Ulm um 20 Uhr. Es wird auch eine Fanfahrt angeboten, also unbedingt reinklicken und versucht euch da noch einen Platz zu sichern. Und Basti Doret wird natürlich auch in der Halle sein, da in Ulm. Spiel 3 dann am Samstag um 20 Uhr wieder im SAP-Garden und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Was auch noch auf dem Programm steht, ist der Pineapple Park. Der wird am Freitag, also wenn der Podcast heute gehört wird, 13.06. wird der Pineapple Park, ist ein ganz großes Basketball-Opening. Es wird 5 Basketball-Courts in Zukunft geben in München mit Beachvolleyballfelder nebenan, Paddle. Basti, was macht deine Paddle-Karriere?
Ja, wir wollten ja mal spielen, aber du hast irgendwie Schiss.
Ja, du darfst ja nicht mehr nach München, ne?
Warum darf ich nicht mehr nach München?
Ja, dein schickt dich ja nicht mehr hin, ne?
Ach so, ja. Mal schauen, was nächste Saison ist.
Nee, also, da lohnt sich's auf jeden Fall, jederzeit mal vorbeizuschauen. Da kann man auch im Winter Indoor-Basketball spielen. Also unbedingt Pineapple in euren To-Do-Listen schreiben. Das wird ein richtig geiler Ort hier in München. Du hast jetzt noch eine Chance, Basti, noch alle Campingplätze in Europa zu grüßen oder wen auch immer du grüßen willst oder was auch immer du loswerden willst. Dann tu es jetzt.
Ich grüße natürlich meinen Partner Angulo, der sich darauf freut, wenn die Bayern zu Hause einen Titel holen, weil er dann eventuell, wenn ihr bei ihm eine Party feiert, wieder Umsatz macht.
Ist that simple. Jens, willst du noch was loswerden?
Ich möchte mich bei allen bedanken. Herzlichen Dank.
Oh, er ist so lieb, ey. Ja, vielen Spaß auf dem Campingplatz. Ah,
Steffen, ich will noch kurz was sagen. Ja, erzähl. Wann ist jetzt eigentlich deine Ü40-Geschichte?
Die Ü40-Weltmeisterschaft, meinst du, die fängt am 28. Juni an und hoffentlich stehen wir dann am 6. Juli im Finale. Also da auch gerne einplanen, in die Schweiz zu kommen, Luganer See, besser geht's gar nicht.
Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Jens, bist du eigentlich noch der Coach?
Also für die ersten 3 Tage bin ich als Coach verpflichtet worden. Dann gehe ich zur FIBA U19-Weltmeisterschaft und pick's mir natürlich so raus. Wenn es dann soweit ist fürs Finale, komme ich zurück.
Ein Weltklasse-Coach. Ihr habt schon gesehen, ich habe mich heute Morgen mit ein paar Intervallläufen fit gemacht. Also in 4 Jahren wäre ich soweit. In 4 Jahren bin ich 40.
Ich wollte gerade sagen, da musst du jetzt nochmal 4 Jahre Gas geben, weil Ü40 ist dann erstmal ab 40. Ne? Also lass dir Zeit. Mein
Freund. Ja, in 4 Jahren bin ich da. Also viel Erfolg für eure Weltmeisterschaft.
Danke, Basti. Ey, schöne Zeit auf dem Campingplatz. Bespaß deine Kinder fein, okay? Peace out.
Vielen Dank. Servus.
Ciao.